Wunderbar, vielen Dank euch beiden, das habt ihr richtig gut gemacht. Eine Mama, die so viel kann und dafür kein Geld bekommt, also ich glaube, das muss eine Berufung sein. Schön. Carsten, ich habe nochmal gedacht vorhin, wenn ich meine Rettungssanitäter gut ausbilde, dann brauche ich wirklich bloß Assistent sein, dann machen die das alles. Okay. Also, kurz zu mir noch. Ich bin natürlich auch verheiratet, natürlich mit meiner Frau. Das muss man ja leider heutzutage dazu sagen. Die sitzt hier vorne, das ist die Tanja. Und wir sind seit 12 Jahren verheiratet und ich habe es noch nie bereut. Wir haben keine eigenen Kinder, leider, aber wir haben viele Kinder, um die wir uns kümmern. Heute Mittag zum Beispiel, da wollten wir eine Wanderung machen, da klingelt es an unserer Tür, ein Mädchen wollte mit uns ein Problem besprechen. Wir haben gesagt, komm doch mit auf unsere Wanderung und dann haben wir mit ihr eine gute Zeit gehabt, die auch sehr fruchtbar war. Ich bin in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe von Gott nichts gewusst und mit Anfang 20, so mitten im Studium, dann habe ich nur irgendwie gecheckt, dass es Gott doch geben muss und habe mich dann bekehrt und das war das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte. Seitdem lebe ich mit Gott und es ist spannend, es ist abenteuerlich, wirklich mit Gott zu leben. Ich lade all die dazu ein, das auch so zu machen, die noch nicht mit Gott leben. Ich arbeite in der Klinik als Anästhesist und dort betäube ich die Leute, dass sie nicht so viel mitkriegen von der OP. Und die meisten schlafen auch durch. Und das ist schon mal beruhigend. Und dann fahre ich noch als Notarzt mit Blaulicht durch die Stadt. Passt heute Nacht gut auf, dass wir uns nicht eher wiedersehen als gewollt. Weil heute Nacht bin ich auch wieder unterwegs. Ich habe vor ein paar Jahren meine Stelle in der Klinik reduziert auf 50%, weil ich gemerkt habe, in meinem Herz, da wächst immer mehr eine Leidenschaft für junge Leute, dafür, dass junge Menschen zum Glauben finden und auch für unsere stadtweite Arbeit in unserer Stadt. Und so habe ich mich entschieden, meine Stelle zu reduzieren auf 50%. Das ist das Geheimnis, wie man dann mehrere Berufe gleichzeitig machen kann. Aber glaubt mir, das war nicht leicht, das so zu machen. Ich bin stellvertretender Leiter von New Generation und manche von euch wissen vielleicht noch gar nicht so richtig, was mit New Generation anzufangen. Was ist das? Am besten ist, wir schauen uns mal einen Kurzfilm an, 6 Minuten, wo wir mal sehen, was ist eigentlich New Generation.
Eine kleine Gruppe befreundeter Christen. Sie haben einen gemeinsamen Traum, eine neue christliche Jugendarbeit, durch die Menschen erreicht werden, die sonst kaum Zugang zu Glauben und Kirche finden. Auf ganz unkomplizierte Weise wird Geld zusammengelegt, ein Billardtisch gekauft und ein Raum für den ersten Jugendclub eingerichtet. Es ist die Geburtsstunde von New Generation und der Arche. Die Arbeit von New Generation und der Arche beginnt schnell zu wachsen und innerhalb weniger Jahre entwickelt sich aus der kleinen Initiative eine regelrechte Jugend- und Missionsbewegung mit vielfältigen Projekten und Arbeitszweigen. Im Laufe der Zeit finden immer mehr junge Menschen zu Jesus und werden oft selbst zu Mitarbeitern. Manche von ihnen kommen aus schwierigem Hintergrund und hatten vorher noch nie eine Berührung mit dem Christsein. Was sie hier fasziniert, ist vor allem der liebevolle Umgang in der Gemeinschaft. Während sich immer mehr Menschen der New Generation Bewegung anschließen und die Arbeit weiter wächst, entwickelt sich ein ganz neuer Traum. Es entsteht die Vision, in Chemnitz ein leerstehendes Kino zu kaufen, um darin ein großes christliches Jugendzentrum zu bauen. Das Projekt übersteigt in jeglicher Hinsicht alle menschlichen Möglichkeiten des Teams. Im Jahr 2000 beginnt eine außergewöhnliche Spendensammlung für den Kauf des Kinos. Hunderte Christen der Stadt und Region beteiligen sich und manche Menschen geben dabei buchstäblich ihr letztes Geld. Schließlich ist so viel zusammengekommen, dass New Generation das Gebäude kaufen kann. Das Wunder ist geschehen und die Freude kennt keine Grenzen mehr. Während das Bauteam am neuen Objekt arbeitet, geht die Jugendarbeit der Arche in vollen Zügen weiter. Es laufen wöchentliche Jugendgottesdienste, Konzerte, Clubabende, Gebetstreffen und eine Jüngerschaftsschule. Um den Jugendlichen mit nichtchristlichem Hintergrund eine geistliche Heimat zu bieten, entsteht im Jahr 2000 die Arche Gemeinschaft und es beginnen Jugendhauskreise. Bereits wenige Jahre nach Gründung gibt es unter dem Dach der New Generation Bewegung eine Vielzahl von Mitarbeiterteams. Gemeinsam mit den Jugendlichen werden bei New Generation verschiedene Musik- und Kreativprojekte entwickelt, die dann zu Veranstaltungen auch über den lokalen Raum hinaus aufgeführt werden. Unter anderem gibt es Konzerte mit der Arche Band und Aufführungen von selbstentwickelten Teenager-Musicals. In mehreren Jahren ist die Arche auf dem Chemnitzer Stadtfest mit einem dreitägigen Bühnenprogramm präsent und erreicht dabei tausende Menschen mit der Botschaft von Jesus. Im Jahr 2007 wird New Generation und die Arche mit dem ersten Preis des Deutschen Werte Award ausgezeichnet. Im Sommer 2008 kann New Generation das neue Jugendzentrum Arche nach achtjähriger Bauzeit endlich einweihen. Es ist wie ein Traum, der plötzlich wahr geworden ist. Der lange Weg hat sich gelohnt und die Freude ist einfach grenzenlos. Durch die gezielte Förderung junger Menschen, die dann oft selbst Verantwortung übernehmen, können immer wieder neue Arbeitszweige unter dem Dach von New Generation entstehen. Heute gibt es eine Vielzahl von Projekten und Diensten, unter anderem Teenager- und Jugendgruppen, Arbeitskreise für Kinder und Schüler, eine Sportarbeit, die Trainingsschule CTS, wöchentliche Jugendgottesdienste, Konzerte, Alpha-Kurse, Freizeitangebote und einiges mehr. New Generation ist Herausgeber des christlichen Stadtmagazins Vision und Mitinitiator verschiedener überregionaler Projekte und Initiativen. Calling the New Generation. Viele junge Leute haben sich davon entzünden lassen. Seit mehreren Jahren treffen sich jeden Morgen Teenager und Jugendliche zum Frühgebet. Sie stehen oft eine Stunde früher auf, um vor Schulbeginn noch gemeinsam mit ihren Freunden beten zu können. Sie haben Hunger nach Gott und sie möchten etwas verändern. Viele der ehemaligen Jugendclub-Gäste sind mittlerweile seit mehr als 10 Jahren bei New Generation dabei. Sie kamen als Besucher und wurden im Laufe der Jahre zu engagierten Mitarbeitern. Etliche von ihnen leiten inzwischen selbst ein Team oder eine Kleingruppe. Andere starteten neue Projekte und Initiativen. Einige bereiten sich gerade darauf vor, auch in anderen Städten und Regionen neue Jugendclubs zu gründen. Rettungsboote für junge Menschen, die hier Gottes Liebe erfahren, sich von ihm verändern lassen und schließlich selbst diese Welt mit seiner Liebe verändern.
Dieses Jahr ist für New Generation ein ganz besonderes Jahr. Wir haben angefangen, in anderen Städten auch Jugendclubs zu gründen. Anfang Januar startete unser erster auswärtiger Jugendclub in Liechtenstein. Meine Frau, die Tanja, die leitet diesen Club an und baut da hoffentlich was Schönes auf, was sie dann irgendwann übergeben kann. Nächste Pläne sind schon in anderen Städten, in Thüringen. Ich war am Montag jetzt in Altenburg. Dort haben wir ein Haus besichtigt, wo wir in Thüringen, in Altenburg, ein Jugendzentrum eröffnen wollen. Da wird es wieder richtig spannend, weil es gibt eigentlich gar kein Geld dafür, aber wir glauben, dass Gott auch diesmal es möglich machen wird. Als nächstes brauchen wir einen Architekten und einen Bauleiter, die so viel Leidenschaft haben, dass sie sagen, sie wollen dort sich mit einbringen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, auch wie es dann weitergeht, gibt es draußen die Möglichkeit, sich kostenlos den Freundesbrief da einzutragen, dann werdet ihr immer informiert, wie das weitergeht. Aber nun zu unserem Thema Beruf und Berufung. Ich weiß das ja noch, wie das war vor ein paar Jahren, als ich dann meine Stelle reduziert habe auf 50%. Das war nötig, dass ich in mir einen Prioritätenwechsel vollzogen hat. Wisst ihr, ich bin ja nicht damals angetreten mit dem Studium, damit ich dann später die Hälfte hinschmeiße, sondern ich wollte eigentlich Karriere machen, so als Arzt, wie man sich das so vorstellt. Aber es kam anders und Gott hat mein Herz bewegt und ich habe Ja gesagt zu den Plänen, die Gott für mich hatte. Und so geht es vielen Christen, mit jedem, dem ich rede, jeder ist irgendwie auf der Suche nach seiner Berufung. Und das ist gut. Wir Christen sollten auf dieser Suche sein, weil, das ist meine Meinung, die Berufung ist mit eines der wichtigsten Dinge nach der Bekehrung für das Leben eines Christen. Es macht wirklich einen Unterschied aus. Wenn du nicht in deiner Berufung lebst, dann, naja, da kann es sein, dass sich das Leben so vor sich hin dümpelt, dass du ziellos und visionslos einfach so dein Christsein lebst. Ich habe einen Freund, der war damals bei meiner Bekehrung maßgeblich mit beteiligt, den habe ich nach 10 Jahren wieder getroffen. Er wohnt jetzt in Dresden und ich sage, Mensch Gunnar, wie geht's dir denn? Und er sagt so, naja, das Leben plätschert so vor sich hin. Und ich habe gesagt, naja, ich habe so richtig gespürt, es passiert nicht viel in seinem Leben. Und ich fand das schade, weil ich weiß, Gott hat ihm Gaben und Fähigkeiten gegeben und wollte bestimmt mehr aus seinem Leben machen. Und so werde ich mir immer wieder bewusst, Gott hat uns ein Leben gegeben. Und da müssen wir das Beste draus machen. Und er hat es uns geschenkt, dieses Leben, weil er mit uns, ich spreche auch mal mit dir, Gott hat einen Plan mit dir. Denkst du, dass du umsonst auf dieser Welt bist? Nein, er hat einen Plan mit dir und er möchte, dass dein Leben sinnvoll und wertvoll und erfüllt ist. Es geht nichts über ein erfülltes Leben. Und man ist auch nie zu alt, um in seine Berufung hineinzufinden und um das zu ergreifen. Lasst uns doch nochmal in die Bibel schauen, wie das dem Jeremia erging, dass wir das nochmal ganz kurz uns anschauen. Da heißt es, da geht es ja schon mal los, das Herrn Wort geschah zu mir. Also da hat Gott zu Jeremia gesprochen. Ich weiß nicht, wie oft wir das erleben, dass Gott zu uns spricht. Ich hoffe täglich. Aber wenn das geschieht, dann geschehen sonderbare und gute Dinge. Gott sagt ihm, ich habe dich erkannt, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und wenn wir das mal auf uns beziehen, dann heißt es, Gott hat dich gekannt, ehe du entstanden bist im Mutterleib. Und noch ehe du von der Mutter geboren wurdest, hat er dich ausgesondert. Er hat einen Plan für dich. Dem Jeremia hat er gesegnet zum Propheten aller Völker. Ich weiß nicht, wen das von uns auch treffen würde. Wahrscheinlich wenige. Aber trotzdem hat Gott einen Plan für dich. Und dann ging es dem Jeremia so, wie es vielen von uns wahrscheinlich gehen würde, es kommen erstmal diese Zweifel. Dass er sagt, naja, und da merkt er, jetzt passiert irgendwas. Und es kommen diese typischen Einwände. Oh, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Und der Herr, der ist ja so gut, er weiß um unsere Einwände, er weiß um unsere Probleme. Und er geht sogar darauf ein. Er sagt, sage nicht, du bist zu jung, sondern du sollst gehen da, wo ich dich hinsende und predigen, was ich dich heiße. Er weiß auch, dass der Jeremia sich fürchtet und deswegen sagt der Herr, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich will dich auch retten. Und er weiß auch, Jeremia braucht Fähigkeiten, er braucht Gaben von Gott. Und deswegen streckt Gott seine Hand aus und berührt den Mund des Jeremia. Er gibt ihm alles, was er braucht. Und glaub mir, er wird auch dir alles geben, was du brauchst für deine Berufung. Sonst hätte er sie dir nicht gegeben, diese Berufung. Und weil er weiß, dass der Jeremia nochmal Ermutigung braucht und nochmal so einen kleinen Schubs, geht's gleich weiter. Er ermutigt ihn nochmal, sagt, begürte deine Lenden, mache dich auf und predige, was ich dir heiße. Erschrick nicht vor den Leuten. Und dann sagt er ihm, ich werde dich zur festen Stadt machen, zu einer starken Mauer und so weiter. Und er verheimlicht auch nicht, dass es Kämpfe geben wird. Er sagt, es werden Leute wider dich streiten. Es wird Kämpfe geben. Und auch bei dir, wenn du in deiner Berufung läufst, kann es sein, dass es Kämpfe geben wird. Aber das Schöne ist, sie werden dich nicht überwinden. Du wirst siegen. Warum? Weil Gott mit dir ist. Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Was für eine wunderbare Zusage Gottes, die wir ergreifen können für uns. Ich weiß nicht, ob wir so große Dinge vollbringen werden wie der Jeremia, aber wir sollten das ergreifen, was Gott uns gibt. Es gibt einen speziellen Auftrag, den kannst nur du machen. Nicht jemand anders, sondern nur du. Und deswegen freue ich mich, dass so viele Christen unterwegs sind und suchen, sie besuchen Seminare, sie machen Gabentests, lesen Bücher, nur um ihre Berufung zu finden. Manche lassen sogar prophetisch für sich hören von einem großen gesalbten Mann. Das ist alles gut, das kann man machen, aber das ist nicht das Fundament. Das Fundament, auch was der Jeremia hatte, war das, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht gehen wir mal die nächste Folie. Das Fundament ist das, was der Herr sagt. Und das, was der Herr zu dir sagt, ist im Fall wichtiger als das, was du über dich denkst. Wir haben manchmal Gedanken der Minderwertigkeit und der Furcht. Das, was der Herr sagt, ist wichtiger, als was du über dich denkst. Und überhaupt, liebe Freunde, ist das Stimme Gottes hören meines Erachtens eines der wichtigsten und grundlegendsten Dinge im Leben eines Christen. Wenn ein Christ die Stimme Gottes nicht hören kann, wie will er dann in seine Berufung kommen? Wie soll das gehen? Wir können die Stimme Gottes besser hören, oft als wir denken. Was denkt ihr denn? Kann wirklich jeder Christ die Stimme Gottes hören? Geht das wirklich? Was denkst du?
Ich denke schon.
Okay, was denkst du?
Ja, ich denke auch.
Okay, jeder Mensch kann Gottes Stimme hören. Also du auch?
Wenn man es will, kann man es hören, denke ich.
Ich hoffe, du willst. Ja. Okay, also jeder Mensch kann Gottes Stimme hören oder jeder Christ, sage ich mal. Das sagt uns ja Jesus auch. Er sagt ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist so ziemlich spannend, wenn man Gottes Stimme hört. Jetzt verrate ich euch mal was. Ich habe ja Gott auch gefragt, was ist meine Berufung? Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann wisst ihr, was Gott gesagt hat? Er hat gesagt, du wirst ein großer Prophet, du wirst Wunder vollbringen. Nein, natürlich nicht. Hat er nicht gesagt. Als ich ihn gefragt habe, da kam erstmal nichts. Ich habe gesagt, aber Herr, du musst doch was für mich haben, du hast doch für jeden was. Es kam aber keine Antwort. Da bin ich schon fast in ein Loch gefallen. Aber ich habe mich erstmal mit diesem Thema beschäftigt, mit Berufung finden und so weiter. Und dabei habe ich folgende Sachen entdeckt. Ich möchte euch das noch kurz mitteilen, weil ich denke, dass es wichtig ist. Es gibt einen Unterschied zwischen einer allgemeinen Berufung, die jeder Christ hat, und einer speziellen Berufung. Können wir vielleicht mal dieses nächste noch einmal? Okay. Die allgemeine Berufung und die spezielle Berufung. Allgemeine Berufung haben wir alle. Das ist erstens mal, dass wir ein Kind Gottes sind. Das klingt banal, aber unsere Beziehung zu Gott zu leben, das ist eine Berufung. Als zweites, dass wir Nächstenliebe üben sollen in dieser Welt. Das ist auch eine Berufung, das sind wir alle dazu herausgefordert. Und das dritte ist unser Charakter, dass der Jesus immer ähnlicher wird. Kind Gottes sein, das heißt für mich ein Gebetsleben zu leben, wo wirklich eine Liebesbeziehung mit Gott gelebt wird. Und ich mache das so, also am besten kann ich meine Liebesbeziehung zu Gott leben, wenn ich wegfahre mit ihm. Tage der Stille. Da fahre ich mal 2 Tage weg in irgendein Heim und dann bin ich da 2 Tage mit Gott allein. Das ist für mich immer so effektiv. Komme ich immer wieder und strahle und bin erfüllt mit der Liebe Gottes. Aber jeder muss so seinen Weg finden, wie er seine Beziehung zu Gott lebt. Die Nächstenliebe, da gehört dazu, dass wir anderen dienen, dass wir ihnen helfen, dass wir Menschen das Evangelium weitergeben. Da gehört meines Erachtens auch dazu, dass man seinen Zehnten gibt, damit die Gemeinde und das Reich Gottes wachsen kann. All diese Dinge gehören zur Nächstenliebe. Und das dritte, Charakter, dass Jesus, der in uns wohnt, unseren Charakter, unser Verhalten, unser Denken immer mehr beeinflusst. Und das ist wie so ein Fund, diese 3 Fundamentsteine, die gründen sich auf das, was Jesus gesagt hat. Das können wir mal das nächste nehmen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da kannst du mal das nächste. Das ist so diese allgemeine Berufung. Und ich vergleiche das immer mit so einem Tisch. Na, ich stelle den mal hier hoch. Passt der hier hoch? Ja, ein 3-beiniger Tisch. Und wenn ihr darauf achtet, dass diese 3 Beine dieses Tisches, dass die gut gestärkt sind, dann kann Gott eine spezielle Berufung obendrauf packen. Eine spezielle Berufung nur für dich, was nur du machen kannst. Ob das in Hauskreisleiten ist oder in einem Team mitzuarbeiten oder was auch immer. Das ist mir jetzt mal symbolisiert durch dieses Auto. Da kannst du auch das nächste klicken. So, ein Auto, das symbolisiert diese spezifische Berufung. Warum erzähle ich euch das Ganze? Wenn ihr darauf achtet, dass diese 3 Beine feststehen und daran arbeitet, dann passiert es fast automatisch, dass Gott hier was obendrauf packt. Weil Gott sucht immer nach Menschen, die für sein Reich unterwegs sind. So, was passiert, wenn du 1 dieser Beine vernachlässigst? Meinetwegen das Gebet oder die Nächstenliebe, dein Charakter. Dann wird 1 Bein schwach. Und seht mal zu, was dann passiert. Dann wunderst du dich wahrscheinlich, warum deine Berufung irgendwie vielleicht nicht richtig funktioniert, warum du nicht richtig hineinkommst. Gott kann gar nichts draufpacken, wenn da eine Schieflage ist. Okay, jetzt möchte ich mit euch nochmal 5 Fragen ganz kurz angucken. Diese Fragen findet ihr auch auf einem Zettel, den wir ausgelegt haben. Den könnt ihr nachher mitnehmen. Auf dem Zettel ist alles, was ich jetzt hier bringe, nochmal ganz kurz dargestellt, damit ihr dann später in euren Jugendgruppen oder Hauskreisen das auch vielleicht nochmal durchgehen könnt. Auch diese Fragen, die jetzt kommen, 5 Fragen, wie entdecke ich meine Berufung? Es ist ganz einfach, diese Fragen mal zu beantworten. An welchem Platz hat Gott dich eigentlich gestellt? Wo gibt es da eine Not? Wo brauchen Menschen deine Hilfe? Wo schlägt eigentlich dein Herz und deine Leidenschaft? Was kannst du gut? Das hat Gott dir Vergaben gegeben. Und wo kannst du dich konkret einbringen? Wenn ihr auf solche Fragen eine Antwort findet, dann werdet ihr mit Sicherheit weiterkommen auf dieser Suche nach eurer Berufung. Am liebsten würde ich jetzt gleich einen Kurs mit euch machen, wo wir das alles durchgehen. Aber das können wir jetzt nicht machen. Da müsstet ihr dann doch in die CTS kommen, in die christliche Trainingsschule zu uns. Da gehen wir solche Dinge dann durch. Okay, jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was von mir und wie ich das erlebe, auch in der Klinik und so weiter. Für mich war die Frage, was ist wichtiger, Beruf oder Berufung, meine Karriere oder das, was Gott von mir will. Und das hat einen Prozess in mir in Gang gesetzt, wo ich mich entscheiden musste. Und ich bin dann auf Folgendes gekommen. Wenn man sich das Leben so anguckt, dann sieht man viele verschiedene Lebensbereiche. Ich habe hier bloß mal 6 aufgeführt, aber die sind alle wichtig. Familie, Beruf und so weiter. Die Beziehungen, das sind alles wichtige Bereiche im Leben eines Menschen. Und wenn dann Jesus in die Mitte kommt, dann werden alle diese Bereiche beeinflusst von Jesus. Und er durchdringt quasi jeden Lebensbereich. Und auch der Lebensbereich Beruf wird durchdrungen. Und das war bei mir, hat das die Folge gehabt, dass ich dann in meinem Beruf kürzer getreten bin. Es muss aber nicht bei jedem so sein. Also wenn jetzt jeder von euch seinen Beruf an den Nagel hängen würde, das wäre auch nicht die Lösung. Okay. Ich habe aber Ja gesagt zu dem, wo ich gespürt habe, Gott ruft mich. Und der Jeremia, der hat auch Ja gesagt. Und trotzdem bin ich heute noch in der Klinik. Und wisst ihr, warum ich heute noch in der Klinik bin? Weil ich spüre, dass Gott mich dort noch gebrauchen will. Das ist der einzige Grund. Ich gehe auch bewusst mit Gott auf Arbeit. Ich bete für meinen Chef und für meine Kollegen. Und jeden Tag, wenn ich in die Klinik gehe und gehe durch die Eingangstür, dann habe ich es mir angewöhnt, dass ich dieses Haus segne und die Patienten und die Kollegen segne. Und glaubt mir, das hat früher oder lang hat das Auswirkungen. Wenn man so als Arzt ein paar Jahre arbeitet, dann bekommt man so einen Blick für Menschen. Also ich sehe zum Beispiel, wenn jemand hier so gute Venen hat, wo man so eine Nadel reinstechen könnte, das ist, habe ich schon einen richtigen Blick dafür entwickelt. Da würde ich dann am liebsten bei manchen gleich losstechen. Ja. Oder ich sehe auch, wenn jemand zum Beispiel sich schlecht intubieren lässt. Wisst ihr, was intubieren ist? Hat da jemand eine Idee, was intubieren sein könnte? Du hast genickt, ne?
Mit Beatmen.
Ja, richtig, hat was mit Beatmen zu tun. Ein Tubus ist ein Beatmungsschlauch, in dem man dann in die Luftröhre legt und das nennt man Intubieren. Und es geht bei den meisten Menschen ganz gut, also bei euch allen, das würde eigentlich bei jedem gut gehen. Es gibt aber auch Menschen, da geht das nicht gut und dann hat man echte Probleme, weil man die dann schlecht oder nicht beatmen kann. Und das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, aber wenn ich als Christ auf Arbeit gehe, dann entdecke ich auch, da entwickle ich auch einen Blick für gewisse Dinge. Ich entwickle, und das könnt ihr eben auch, wenn ihr als Christen auf Arbeit seid, könnt ihr auch einen Blick entwickeln. Zum Beispiel für das Miteinander im Team oder überhaupt der Teamgeist. Ihr könnt einen Blick dafür entwickeln für die geistliche Atmosphäre. Was tut Gott in unserem Team auf Arbeit? Ihr könnt einen Blick dafür entwickeln, wer braucht Hilfe, wer braucht Ermutigung, wer braucht Lob. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn wir den ganzen Tag über im OP aktiv sind, habe ich ja dann so eine Anästhesieschwester neben mir, die mir immer hilft. Manchmal ist es auch ein Bruder oder Pfleger. Und am Ende dieses Tages klopfe ich dir nochmal auf die Schulter und sage, danke für deinen Dienst, hast du gut gemacht heute. Oder wenn ich mit den Rettungsassistenten unterwegs bin, wir haben einen schwierigen Einsatz und haben gerade reanimiert oder irgendwas, dann sage ich danach zu den Jungs, Jungs, danke, habt ihr gut gemacht. Was macht das mit denen? Es baut sie auf. Sie fühlen sich wertgeschätzt, geachtet und angenommen. Und das können wir als Christen machen. Das ist doch gar nicht so schwer. Aber damit bringen wir etwas auf unsere Arbeit, was der Liebe Gottes entspricht. Zum Beispiel, wenn junge Ärzte frisch von der Uni zu uns kommen an die Klinik, die haben oft gar keine Ahnung. Die wissen nicht, wie es langläuft, die sind sich unsicher. Ich gehe dann bewusst auf sie zu und sage, herzlich willkommen, richtig mit Handschlag, ich bin der Andreas und heiße sie einfach willkommen und wünsche ihnen einen guten Start. Ich erkläre ihnen auch geduldig die Sachen, die sie wissen müssen. Ich tue es nicht einfach nur so hinpfeffern, sondern versuche sie einfach mit hineinzunehmen in das Team. Und dann gibt es aber auch, bei uns zumindest, diese Muffler, die früh auf Arbeit kommen und mit so einer Miene und einfach nur immer so eine negative Atmosphäre verbreiten. Und ich habe mir abgewöhnt, mich über die aufzuregen, das mache ich nicht mehr. Ich entgegne ihnen mit dem entgegengesetzten Geist. Ich bin besonders freundlich zu ihnen. Und damit können die manchmal gar nicht umgehen. Die sind dann ganz verwirrt, wenn ich so ganz freundlich bin und die sind so mufflig und ich bin so freundlich, aber ich tue da wie was dagegen setzen. Und das macht einfach Spaß, ist auch spannend. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, aber bei uns gibt es Leute, die reden negativ über andere Kollegen. So hinterm Rücken am besten. Ne? So, hast du gehört und der hat gestern und bababababab. Und es macht so Spaß, über andere herzuziehen, dass die das immer öfter machen. Und die wollen mich auch damit hineinziehen. Und da sage ich, nein, lass ich nicht mit mir machen. Sondern ich rede nicht negativ über andere, weil es ist Gift für das Team. Komm mal her, Thomas. Der Thomas ist mein Kollege. Wir beide sind Anästhesisten. So. Stellt euch mal vor, der Thomas und ich, wir würden jetzt ganz negativ und reden und sagen, der blöde Chef und was der alles wieder und so weiter. Und wir sind so richtig gut drauf. Und eine Stunde später kommt der Chef und der Thomas sieht den Chef. Was wird in dem Thomas seinen Kopf vorgehen? Er wird all das negativ, genau. Und versteht ihr, was das für ein Gift verbreitet in den Teams, wenn wir so negativ reden? Okay, Thomas, du hast einen Applaus verdient. Super. Danke. Okay. Dann ist mir natürlich auch bewusst, dass es nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch woanders die Belastung auf der Arbeit und der psychische Druck wächst immer mehr. Die Anforderungen werden größer, das ist mir klar. Und wenn dann noch so ein negatives Arbeitsklima herrscht, also dann ist wirklich die Frustgrenze schon erreicht. Was brauchen wir Christen? Wir brauchen an dieser Stelle unbedingt eine Kraftquelle, wo wir selbst auftanken können. Wenn wir dann nicht selbst ins Gebet gehen und uns immer wieder neu stärken lassen von Gott, also dann können wir einpacken. Das sind so Dinge, die wichtig sind. Und ich erlebe aber auch im Krankenhaus tolle Sachen, wie Gott seine Kraft wirkt. Und ich habe sogar schon Wunder erlebt im Krankenhaus. Ich erinnere mich an eine Frau, die hatte eine Magen-OP. Und den Tag vorher bin ich hin, habe mit ihr darüber geredet, über die Narkose, und die hatte eine tierische Angst. Und dann habe ich ihr gesagt, Sie können doch auch heute mal beten für die OP. Und Und da sagt sie, ach, glauben Sie, Herr Doktor, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Und da habe ich gesagt, ganz kühn, na, dann ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit dafür. Und da sagt sie, was meinen Sie wirklich? Ich sage, ja, das ist gar nicht so schwer. Ich bete für Sie und am Schluss sagen Sie einfach nur Amen. Und sagt so, gut, okay. Und dann habe ich für Sie gebetet, ganz kurz. Und dann habe ich schon gemerkt, Gott hatte sie so berührt, dass sie am Ende des Gebetes hat sie Tränen in den Augen gehabt und war total berührt. Und dann habe ich gemerkt, kam so ein Frieden von Gott auf sie drauf. Und sie ist am nächsten Tag im OP gekommen und war ganz entspannt und relaxed. Und das ist ein Erlebnis, wo ich merke, Gott wirkt auf unseren Arbeitsstätten. Er handelt. Dann habe ich was erlebt, was ich nie vergessen werde. Ich bin auf eine Intensivstation neu gekommen. Und als die erfahren hatten, dass ich Christ bin, habe ich aber sowas von mit Ablehnung zu kämpfen gehabt. Die haben mich richtig gemieden, die haben mich geschnitten, die haben meine Anordnungen so nur halb ausgeführt und so weiter. Und da habe ich gesagt, Herr, ich habe hier keine Lust mehr, hier zu bleiben. Das tue ich mir nicht an. Die tun mich so ablehnen. Und ich war kurz davor zu gehen, aber zum Glück habe ich nochmal mit dem Herrn drüber gesprochen. Und er hat gesagt, nichts ist, du bleibst hier unbedingt auf dieser Station. Und du gibst nicht auf, hat er mir gesagt. Und dann hat er noch gesagt, immer wenn ich reingehe in diese Station, also ein Kotschloss, wenn ich diesen Kotschloss betätige, soll ich die Herrschaft von Jesus auf dieser Station aussprechen. Und das habe ich dann gemacht, jeden Tag. Jesus, du bist Herr auf dieser Station. Und ihr werdet es nicht glauben, oder ihr werdet es schon glauben, aber nach 3 Wochen hat sich das Blatt gewendet. Ich konnte es eigentlich gar nicht fassen. Mittlerweile ist es so, dass die sich richtig freuen, wenn ich auf Station komme. Dass sie sagen, ach, der Andreas kommt wieder, schön, und was kochen wir denn heute und so. Also solche. Das ist richtig schön, weil ich dort standgehalten habe und weil Gott gesegnet hat. Ich möchte euch einen Leitspruch, einer meiner Leitsprüche jetzt so gegen Ende nochmal sagen. Ach nee, der ist es nicht, der ist es, ja. Und das muss man sich mal ein bisschen auf die Zunge übergehen lassen. Wenn der Arzt nicht zum Seelsorger und der Seelsorger nicht zum Arzt wird, haben beide ihren Beruf verfehlt. Das ist ein Spruch, der mich schon seit Jahren leitet. Ich habe gestern erst mit einer Dame geredet, die ich schon seit Jahren kenne. Und die ist so verletzt worden, dass sie über Jahre hin mit ihrem Vater keine Beziehung mehr pflegen wollte. Sie hat ihn abgelehnt, weil sie in der Kindheit schlimme Dinge erlebt hat. Und jetzt ruft sie mich an und sagt, Andreas, mein Vater liegt im Sterben. Was soll ich machen? Da sage ich ihr, geh hin und versöhne dich mit ihm. Und sie hat wirklich den Mut aufgebracht. Sie ist hingegangen und hat all das, was sie verletzt hat, ihm vergeben können. Und es war nicht nur einfach so, sondern das war richtig vom Herzen, das war echt. Und sie hat eine Befreiung erlebt. Da hat sie gesagt, da hat Gott gewirkt. Der Vater ist jetzt gestorben, er ist tot seit 2 Tagen. Aber diese Frau hat einen Frieden im Herzen gefunden, den sie vorher jahrelang nicht gehabt hat. Ich möchte euch noch kurz erzählen von meinem Vater. Ein Wunder habe ich erlebt. Mein Vater ist reanimiert worden im Oktober. Dann lag er monatelang auf der Intensivstation und so im Dezember war das, glaube ich, da habe ich gesagt, es geht ja nichts vorwärts. Er hatte hier so einen Luftröhrenschnitt gehabt und wurde beatmet. Das Einzige, was er machen konnte, ist nicken oder mit dem Kopf schütteln. Mehr ging nicht. Er war so schwach und es ist wochenlang nicht vorwärts gegangen. Ich sage, Herr, das gibt's doch gar nicht, wir müssen doch mal hier was machen. Und dann habe ich all meinen Glauben zusammengenommen, bin dann nochmal an dieses Bett und habe gebetet in all meiner Vollmacht, die ich so kannte. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ich gesagt, ein Nichtchrist wohlgemerkt, ich habe gefragt, willst du, dass wir dein Leben Gott anvertrauen, dass er sich um dich kümmert? Und da hat er genickt. Und da habe ich innerlich gefeiert, habe gesagt, Halleluja, Herr, du hast es gesehen. Er hat genickt, er will sein Leben dir anvertrauen. Und sage und schreibe, 2 Tage später ging es los. Ein übernatürlicher Heilungsprozess, den ich medizinisch nicht erklären kann. Ja, zuerst war 3 Stunden vom Beatmungsgerät weg, dann den ganzen Tag, dann hat er angefangen zu sprechen, zu essen, ist aufgestanden, ein Tag um anderen. Vorher war wochenlang Lager dort, es ist nichts passiert und dann so schnelle Heilung. Da hat Gott ein echtes Wunder getan und ich sage euch, wir haben einen genialen Gott. Wir bitten ihn nur zu wenig oft. Aber das Allerschönste, das sage ich jetzt noch zum Schluss, ist die Geschichte mit der Sandra. Vor ein paar Jahren lerne ich eine Punkerin kennen in der Klinik. Ich lade sie ein zu uns ins Jugendzentrum und tatsächlich, stellt euch vor, sie ist gekommen, eine Punkerin bei uns im Jugendzentrum und es hat sich eine Beziehung entwickelt, eine Freundschaft und letzten Endes hat sie sich bekehrt. Und ihr Leben hat eine 180-Grad-Wende genommen. Heute ist sie eine unserer wertvollsten Mitarbeiterinnen. Früher war sie so schräg wie hier auf dem Bild. Und sie hat heute eine Familie, sie ist verheiratet mit einem Arche-Mitarbeiter, sie haben 3 Kinder. Und sie hat heute so ein bürgerliches Leben, was sie früher nie haben wollte. Aber Gott hat sie total verändert. Und das, liebe Freunde, sind die schönsten Geschichten, die Gott schreibt, wo Menschenherzen verändert werden. Und auch unsere Herzen sollten immer wieder bereit sein zur Veränderung. Also, letzten Endes geht es darum, dass du deine Berufung als Kind Gottes ernst nimmst und dass du deinen Jesus-ähnlichen Charakter in dieser Welt, dass du da Licht bist und dass du Menschen zu Jesus einlädst. Und das ist eine wunderbare Berufung, wo ich mir wünsche, dass wir die alle ergreifen. Warum nicht heute? Warum nicht heute einmal mehr Ja sagen, sagen, ja Gott, das will ich. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch mit euch beten, dass wir, wer das möchte, auch Ja sagt. Sagt Gott, mit dir will ich mein Leben leben. Wer mitbeten möchte, kann auch einfach mal aufstehen. Man muss auch mal ein kleines bisschen hier raus aus den Sesseln. Ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr aufsteht, passiert euch nichts, sondern ich bete einfach für euch, für diese Berufung. Also, wer das möchte, steht. Ich danke dir, Jesus, dass du für jeden von uns einen guten Plan hast für unser Leben. Schon vor Anbeginn der Welt hast du uns gekannt und hast uns eine Berufung gegeben und dafür danken wir dir. Ich danke dir für diejenigen, die jetzt aufgestanden sind, die auch auf der Suche sind nach ihrer Berufung und ich bete für sie, Herr, dass du sie immer mehr dahin bringst, immer mehr in diesen Plan hinein, den du für jeden von ihnen hast. Ich bitte dich, dass du sie segnest und beschützt und dass sie von dir hören, dass sie deine Stimme hören und das, was du ihnen bereits ins Herz gelegt hast. Hab Dank, Herr, segne uns und führe uns durch deinen Geist.